Sag mal, Saskia, was fällt dir spontan ein, wenn du an Niki de Saffal denkst?
Ja, mir fallen natürlich sofort die riesigen Nanas ein. Oder aber die Figur am Zürcher Hauptbahnhof. Es ist ein Schutzengel für Reisende. Du kennst sie bestimmt.
Ja, nur von Bildern. Ich freue mich drauf, ihn irgendwann in Natur zu sehen. Und mir geht's wie dir. Ich denke auch an die Nanas. Die sind so fröhlich. Aber ich finde auch die Schießbilder so irre. Ich meine, stell dir vor, sie schießt auf ihre Kunst. Da kommen wir ja nachher noch drauf.
Wir haben ja über Niki schon mal gesprochen, sowohl über ihre Schießbilder als auch über sie selbst in zwei Folgen von Kunst und Knackig. Einmal in der Frauenpower-Folge und einmal bei den Künstlerpaaren. Und heute widmen wir ihr aber eine ganz eigene Folge und gehen detailliert auf sie und auf ihre Kunst ein.
Toll. Ihr Werk ist nämlich ganz schön gesellschaftskritisch. Auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so vermutet.
Ja, total. Also lass uns einsteigen in die farbenfrohe Welt der Ausnahmekünstlerin, die übrigens im Mai vor 23 Jahren verstorben ist.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute beschäftigen wir uns mit der französisch-amerikanischen Künstlerin Niki de Saffal. Viele kennen sie sicherlich von ihren voluminösen und vor allem bunten Nana-Skulpturen.
Ja, ich finde, diese Frauenfiguren machen doch einfach Spaß. Sie sehen so fröhlich aus und wir begegnen ihnen auch immer wieder im öffentlichen Raum.
Ich habe sie auch schon ganz früh gesehen, als ich noch gar nicht so viel mit Kunst am Hut hatte. Und da fand ich sie schon total anziehend. Bei einem Städtetrip nach Paris saß ich begeistert an dem Strawinski-Brunnen, das ist der neben dem Centre Pompidou, und habe mir die farbenfrohen und spielerischen Skulpturen von Niki de Saffal angeschaut. Da sind die ja zusammen mit den wassersprühenden kinetischen Maschinen von Jean Tinguely. Und der Brunnen macht einfach wirklich Spaß. Hast du den Brunnen schon mal gesehen?
Nein, ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Was ich auch schon immer mal sehen wollte, ist der Taro Garden in Italien. Kennst du den?
Ja, da war ich auch, aber auch schon echt lange her. Wir haben einen Family-Trip nach Italien gemacht und in
Schön.
die Toskana. Und dann habe ich auch gedacht, der Tarotgarten, der muss jetzt mit dabei sein. Denn auch da überwiegt ja dieses Bunte und total Verspielte. Es sind 22 so skurril geformte Figuren, die alle aus so einem Tarot-Kartenspiel ja kommen. Und alle sind total bunt mit Mosaiken und farbig angemalt. Und diese Figuren sehen irgendwie so ein bisschen aus wie einem Traum entsprungen, finde ich. Und es ist ein riesiger Spielplatz. Also man kann in die Figuren hineingehen, auf manche kann man raufklettern, von einer kann man auch runterrutschen.
Wie cool ist das denn? Da kommt gleich mein inneres Kind hervor.
Ja.
Ja, also er steht definitiv auf meiner Bucketlist. Aber Niki hat ja noch so, so viel mehr gemacht. Und wie erwähnt, hat sie ja sogar auf ihre Kunst geschossen.
Ja. Seit ich diese Arbeiten kenne, die Schießbilder von Niki de Saffal, bin ich wirklich kompletter Fan. Zuerst hat sie ja gemalt, das wissen heute gar nicht mehr so viele Menschen. Und dann hat sie Ende der 50er Jahre Assemblagen gemacht, also ihre Werke bestückt mit Dingen, die sie im Alltag gefunden hat. Am Anfang Scherben, Nägel, Muscheln. Und später hat sie dann angefangen, in so einem Billigshop Plastikspielsachen zu kaufen, so Püppchen, Soldaten, Waffentiere, so alles Ready-Mades, die sie irgendwie dann da draufgeklebt hat. Und dann beginnt sie ja irgendwann auch diese Assemblagen mit einem Gewehr zu beschießen. Und es entstehen eben diese sogenannten Tirs, also die Schießbilder. Tir ist französisch und heißt schießen.
Ja, ich erkläre es vielleicht kurz, damit wir uns das besser vorstellen können. Also sie bettet Farbbeutel hinten in ihre Bilder ein. Wir haben also Gipsreliefs und darunter befinden sich diese Farbbeutel. Und dann mit einem Gewehr schießt sie darauf und sie macht das auch gerne vor einem Publikum, also als eine Performance.
Ja, das muss ein tolles Bild gewesen
Vor allem
sein.
auch laut. Ja, und durch den Schuss wird das Bild verletzt, die Farbbeutel platzen auf und die Farbe quillt aus den Löchern und läuft dann über diese weiße Gipsstruktur. Und dann sieht das ein bisschen so aus, als ob das Bild blutet. Aus der Zerstörung des Bildes entsteht ein, ich würde sagen, neues Kunstwerk und das ist völlig neu und das ist auch radikal. Es ist eine, ich würde, ja, eine gewalttätige Metamorphose, würde ich sagen. Also das Werk nimmt mit dem Verlauf der Farbe dann sein endgültiges Aussehen an.
Ja, das ist wirklich eine krasse Tat. Ne? Mhm. Also man muss das sich vorstellen, es ist ja eine zarte, junge Frau gewesen. Mhm. Und dann hatte die für diese Performances immer diesen engen, weißen Overall an, inszeniert sich da, legt dieses große Gewehr an und schießt dann auf ihre Kunstwerke. Und da platzt alles auf, die Farbe quillt raus. Das ist schon beeindruckend gewesen, bestimmt. Mhm. In diese Kategorie der Schießbilder gehört auch das Werk Kennedy Khrushchev von 1962. Ist eigentlich eins meiner Lieblingswerke von ihr. Da sind die Köpfe der beiden Politiker zusammen auf einem weiblichen Körper montiert. Die haben so ganz grotesk verzogene Grimassen. Und wie so siamesische Zwillinge müssen die sich eben diesen weiblichen Körper teilen. Und dann guckt man da rum auf dem Bild wie so ein Wimmelbild. Also jeder Kopf hat eine eigene Haarpracht, es gibt eine riesige Vulva, Strapse sind zu erkennen. Und der rechte Arm umarmt den Körper. Und das ist so ein Hinweis auf den ziemlich berühmten Handschlag von den beiden Regierungschefs damals, der eigentlich verfeindeten Länder USA und Sowjetunion.
Ja, das ist wirklich ein totales Wimmelbild. Die Figur ist ja mit allerlei Dingen bestückt, also Revolver, Raketen, Messern, einem Gewehr und ganz, ganz vielen anderen Objekten.
Also zum Beispiel ist so eine Reihe von kleinen Spielzeugsoldaten rund um die Taille herum angeordnet. Und auch die Strapse sind kenntlich gemacht worden durch Seile und auch eben kleine Püppchen.
Aber sag mal, Britta, was wollte denn Niki de Saint-Phalle damit aussagen? Also durch die Waffen, das ist ja wirklich sehr viel Gewalt und hatte auch etwas Verstörendes, etwas Brutales.
Ja, absolut. Also Konflikte und Kriege sind ja Anfang der 60er Jahre allgegenwärtig. Es gibt den Algerienkrieg, den Vietnamkrieg, Folge des Indochina-Krieges. Und Frankreich hat einfach eine unrühmliche Rolle da gespielt als ehemalige Kolonialmacht. Und dann spitzt sich die Situation in der Welt ja auch noch ein bisschen zu wegen der gescheiterten Kuba-Invasion der USA in der Schweinebucht. Ne? Mhm. Und der kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion ist ja auch schon voll im Gange. Die nukleare Bedrohung wächst auch noch. Also krasse Situation.
Ja, das ist ja, also es war eine wirklich dramatische politische Weltlage damals. Und man vergisst das schnell heute. Und im Moment scheint ja auch wieder so vieles aus dem Lot zu geraten. Ja. Ja, und es tut uns, denke ich, gut, uns daran zu erinnern.
Ja, das stimmt, finde ich auch. Eigentlich könnten ihre Schießbilder kaum aktueller sein. Ne? Zum Beispiel auch das große, monumentale Schießbild King Kong. Es ist über 6 Meter lang und hat auch wieder enorm viel Figuren und Komponenten da drin. In der oberen linken Ecke zum Beispiel fängt es an mit einem Frauenkörper, der so eine Plastikpuppe gebärt, wie sagt man eigentlich? Und dann gibt es halt so nach rechts hingehend ein Thema der Kindheit, dann Jugend, Liebe, Hochzeit, es wird alles thematisiert. Und in der Mitte des Bildes befinden sich 10 Gesichter. Das sind so prominente Politiker wie Kennedy, Khrushchev, Lincoln, aber auch Castro ist dabei und de Gaulle und aber auch Totenköpfe. Auf der rechten Seite des Bildes läuft so ein Monster, das aussieht wie Godzilla, auf diese Hochhäuser zu, die New York symbolisieren. Und dann gibt es noch so eine comicartige Sprechblase mit dem Wort Boom. Das hängt so über dieser Szenerie. Und da ist auch so viel drin, ne?
Ja, wenn du Boom sagst, muss ich gleich an Roy Lichtenstein denken.
Ja, absolut. Das stimmt.
Aber ich finde ja, irgendwie könnte man die Gesichter durch die heutigen Politiker ersetzen und dann würde es wieder voll passen. Was meinst du?
Ja, absolut. Total. Noch kurz zu diesem Bild, das lustigerweise nur schwarz-weiß ist. Alle anderen Sachen, die Niki de Saint-Phalle gemacht hat, sind immer total farbig. Aber King Kong ist echt schwarz-weiß. Mhm. Man glaubt, dass es sozusagen eine Hommage an den ersten King Kong-Film ist, der übrigens schon von 1933 ist. Das fand ich so ganz interessant im Rahmen dieser Recherche. Und Niki de Saint-Phalle ist ja in den USA aufgewachsen. Wir kommen später noch drauf. Und sie liebte Horrorfilme total. Und der erste Godzilla-Film ist 1954 erschienen. Also Godzilla sage ich jetzt nur noch mal, weil diese Figur eigentlich nicht King Kong ist, sondern wirklich wie Godzilla aussieht. Und Japan ist ja das Ursprungsland von Godzilla. Der Film thematisierte den Abwurf der amerikanischen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki wenige Jahre vorher.
Ja, zu dieser Zeit ist die atomare Bedrohung ja allgegenwärtig. Und heutzutage haben viele Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Also irgendwie scheint sich die Geschichte leider zu wiederholen. Hoffentlich aber natürlich nicht ganz.
Oh, ja.
Aber zurück zu Niki. Was ist denn ihre Aussage?
Ja, sie appelliert eigentlich auch mit diesem Schießbild und bezieht Stellung gegen den Irrsinn des Wettrüstens samt der nuklearen Bedrohung. King Kong ist aber erstmal ihre letzte Schießaktion gewesen und wir gucken mal auf die Biografie von Niki de Saint Phalle. Das spielt ja eine große Rolle bei ihr, ne?
Ja, absolut, weil sie hatte ein total turbulentes Leben. Ich möchte aber zuerst mal auf ihren Namen eingehen. Der klingt ja irgendwie wie ein Künstlername, de Saint Phalle. Mhm. Wahnsinn.
Toller Name, ja.
Ja. Aber er ist tatsächlich der Name ihres adligen französischen Vaters. Ihre Eltern wandern kurz nach der Geburt 1930 in die USA aus und lassen Niki und ihren Bruder ja bei den Großeltern in Frankreich zurück. Und erst nach 3 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, kommen die Kinder zu ihren Eltern.
Ja, das finde ich auch wirklich, wirklich krass. Da sind die quasi erstmal in ihrer jüngsten Kindheit ohne Eltern aufgewachsen. Und dann kommt es noch ein bisschen schlimmer. Im Alter von 11 Jahren wird Niki de Saint Phalle nämlich von ihrem Vater sexuell missbraucht. Öffentlich macht sie das allerdings erst sehr viel später, in den 90er Jahren.
Sie arbeitet ja auch schon sehr früh als Modell für die Vogue oder Harper's Bazaar und ist auch sogar auf der Titelseite des Life Magazine abgebildet. Und dann mit 18 Jahren heiratet sie einen Jugendfreund, mit dem sie 2 Kinder bekommt. Sie ziehen dann zusammen wieder nach Paris. Niki de Saint Phalle bekommt aber einen Nervenzusammenbruch und wird in einer Nervenheilanstalt mit Elektroschocks behandelt. Also das ist ganz schlimm, oder?
Also,
ja, und dann nach ihrer Entlassung beginnt sie zu malen. Sie verlässt Mann und Kinder und fortan ist, wie sie auch selbst sagt, die Kunst ihr Lebensretter.
Ja, das finde ich wieder eine total tolle Message und sehr, sehr tröstlich. Ne?
Ja.
Sie hatte so eine harte Zeit in der Jugend und dann auch im jungen Erwachsenenalter.
Ja.
Aber jetzt wird's besser, die Kunst rettet sie und mit ihren Schießbildern macht sie auf sich aufmerksam, lässt viel Wut und Schmerz raus. Sie wird dabei von der Künstlergruppe Nouveau Realisme entdeckt und dann eingeladen, Teil der Gruppe zu werden. Sind nur Männer bisher, dann haben sie Lust auf diese sehr selbstbewusste Frau. Und in dieser Gruppe ist auch der Künstler Jean Tinguely drin und dabei lernen die beiden sich eben kennen und lieben.
Ja, und nicht nur das, sie erschaffen ja ganz viele gemeinsame Kunstwerke zusammen.
Mhm.
Tinguely ist übrigens ein Schweizer Künstler und wir haben in Basel ein wunderbares Museum.
Mhm.
Ja, und über die beiden haben wir bereits in unserer Folge über die Künstlerpaare gesprochen. Also ich würde sagen, hört dort einfach mal rein.
Ja, genau. Und in den 80er Jahren geht es mit Niki de Saint Phalle als Aktivistin weiter. Also sie wird wirklich richtig gesellschaftspolitisch, setzt sich ein für an AIDS erkrankte Menschen. In den 90ern zieht sie zurück in die USA und engagiert sich dort aber sehr für das Recht auf Abtreibung und engagiert sich auch gegen den ausufernden Waffenbesitz und noch gegen den Klimawandel. Im Alter von allerdings nur 71 Jahren stirbt sie dann in San Diego. Das war 2002.
Ja, ich würde sagen, viel zu früh, so eine starke und wirklich unabhängige, tolle Frau.
Ja, absolut. Das ist auch irgendwie ihr maßgebliches Thema, die Unabhängigkeit. Ne?
Mhm.
Sie will unabhängig sein von ihrer Familie, unabhängig von Mann und Kindern. Das finde ich ein bisschen hart, muss ich tatsächlich zugeben, natürlich
das
als Mutter.
So, ja.
Ne? Unabhängig von ihren Eltern, unabhängig vom Patriarch, auch unabhängig vom Geld der anderen und natürlich überhaupt unabhängig von allen Konventionen. Die Idee, dass sie unabhängig vom Geld von allen ist, finde ich so interessant umgesetzt von ihr. Sie hat nämlich so ein total gutes Merchandising betrieben. Also sie hatte schon immer den Traum, diesen Tarotgarten zu bauen. Ziemlich teuer alles. Und dann hat sie einfach ein Parfum kreiert mit so einem ganz tollen Flakon, hat den dann verkauft. Außerdem hat sie auch noch Auflagen von ihren Zeichnungen gemacht und ein paar Bronzeskulpturen. Und so hat sie dann ihren Traum vom Tarotgarten finanziert. Also sie erfindet sich immer wieder neu, sie wechselt ihren Stil, ihr Medium und ihr Material. Anerkennenswert, finde ich.
Ja, was meinst du, wollen wir auch ein Parfum kreieren?
Ja, schöne Idee, ich weiß aber nicht, ob wir damit Erfolg haben.
Vielleicht können wir dann unseren Podcast finanzieren.
Oh, das wäre eine gute Idee, ja.
Nein, zurück zu Niki. Also das Motiv der Frau zieht sich eben wie schon erwähnt, in seinen unterschiedlichsten Facetten durch die Kunst von ihr. Und sie thematisiert unter anderem das Dasein als Tochter, als Mutter, als Ehefrau, als Geliebte, aber auch als Braut, als Gebärende und dann als Verlassene und als alternde Frau.
Dazu passt das Werk Altar der Frauen sehr gut. Das ist auch nochmal ein riesiges Assemblage. Da tauchen alle diese Rollenbilder auf. Also vor dunkelrotem Hintergrund sind all die Frauen, die abgebildet sind, irgendwie bedroht. Befindet sich am rechten Rand mal wieder so ein Godzilla-ähnliches Ungeheuer, das sein Maul aufreißt. Oben drüber fliegen ganz viele Flugzeuge, die irgendwie angreifen. Und dann gibt es eben wieder einen Körper einer Gebärenden. Und also irgendwie scheinen auch diese Geburten, glaube ich, nachhaltig bei Niki de Saint-Phalle so nachzuwirken, dass sie das auch immer wieder so thematisiert, ne? Mhm. Also alle Phasen. Naja, und in den Körper haben sich irgendwie so Tiere reingebohrt. Es gibt eine Braut, die aber wirkt wie tot. Also die hat so ganz große Augenhöhlen und Mundhöhle und nichts ist drin, wie schwarze Löcher. Und die hat auch noch ein großes Loch in ihrer Brust. Und da hat die Niki de Saint-Phalle dieses katholische Symbol für Gottesliebe, das Heilige Herz, reinplatziert.
Ah, und das Heilige Herz, das ist doch ein biografischer Bezug, oder? Also hieß so nicht so ihre Klosterschule in New York.
Ja, da hat sie wohl auch sehr schlechte Erinnerungen dran.
Ja. Ja, damals wurde sie ja von der Schule verwiesen, weil sie sich nicht an die Konventionen hielt. Und sie malte dann die Feigenblätter der griechischen Skulpturen hellrot an. Das muss man sich mal vorstellen.
Finde ich lustig eigentlich.
Ja, ist recht cool. Ja, und zum religiösen Kontext passt auch, dass dieses Werk als Triptychon gestaltet ist, also ähnlich wie ein Kirchenaltarbild. Und dann natürlich verweist der Titel auf den religiösen Zusammenhang.
Ja, wirklich ein krasses Bild. Wenn ihr die Chance habt, es anzuschauen, macht das. Und wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, dann könnt ihr es euch auch nochmal angucken. Mhm. Aber jetzt kommen wir mal zu den fröhlichen Nanas, für die sie ja schließlich auch berühmt geworden ist.
Ja, unbedingt. Also der riesige Engel am Zürcher Hauptbahnhof, der ist ein Schutzengel für Reisende. Willst du uns verraten, Britta, was sie mit ihren Nanas aussagen wollte?
Also auch hier ist das Thema wieder Frau. Mit den Nanas feiert sie einfach den weiblichen Körper. Die Kraft des weiblichen Körpers, die Fruchtbarkeit des weiblichen Körpers. Und in dieser Phase, wo sie die Nanas produziert, überwiegen auch wirklich Freude und Lebenslust in ihrem Leben und deswegen auch in der Kunst. Diese drallen Figuren sind irgendwie so voluminös, aber trotzdem sind die so leicht irgendwie wie eine Feder. Die scheinen fast zu fliegen manchmal oder sie tänzeln so wie gewichtslos, ne? Mhm. Und da die Nanas jetzt mit ihren wirklich sehr ausufernden Körperformen irgendwie ja so gar nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, also damals nicht, heute nicht, und haben die aber trotzdem so viel Lebensfreude und strahlen so viel Lust aus. Und dann wirken sie deswegen eigentlich nochmal umso stärker, wirklich selbstbewusst und unabhängig. Also ich würde sagen, freie Lebensgestaltung ohne Konvention. Ganz bisschen muss ich zugeben, stört mich aber, dass die alle so kleine Köpfe haben. Also nicht wegen der ästhetischen Proportionen, sondern irgendwie inhaltlich. So sinnbildlich würden mir Frauen mit größeren Köpfen irgendwie besser gefallen.
Ja, das ist interessant, dass du das erwähnst. Das stört mich eigentlich überhaupt nicht. Und im Gegenteil finde ich auch diese Körper sehr, also diese voluminösen Körper, also einfach wunderschön. Ja. Und was ich auch sehr interessant finde, ist der Herstellungsprozess. Am Anfang hat es ja die Nanas mit Hasendraht, Pappmasche und Stoff angefertigt. Später nutzt sie Polyester, wodurch die Figuren natürlich auch haltbarer werden und auch im Freien aufgestellt werden können. Aber die Dämpfe bei der Verarbeitung des Polyesters greifen ihre Lunge an und man vermutet heute, dass das auch zu ihrem frühen Tod beigetragen hat.
Ja, wirklich sehr traurig, dass die Kunst sie dann letztendlich wahrscheinlich, naja, umgebracht hat, kann man sagen. Traurig. Mm. Sie ist übrigens wirklich eine der ersten Künstlerinnen gewesen, die sich im Kampf gegen AIDS engagiert hat und hat auch noch einen Film gedreht. Ich finde, der Titel ist toll. AIDS vom Händchen halten kriegt man es nicht.
Super.
Und sie wirbt auch für Kondome und thematisiert einfach damit die Wichtigkeit von Safer Sex. Fun Fact, ich habe bei meinen Recherchen zu meinem damaligen Artikel das Schweizer Boulevardblatt Blick gefunden von 1994. Da echauffiert man sich gerade darüber, dass eine von Niki de Saint-Phalle designte Briefmarke so ein Phallus-Symbol trägt. Ganz bunt vor türkisem Hintergrund.
Ja, das ist lustig. Die Briefmarke habe ich ja doch bei dir zu Hause gesehen, oder? Die Darstellung ist farbig und erinnert an ihre Obelisken. Also sieht aus wie ein Phallus und trägt die Unterschrift Stop AIDS, Stop SIDA. Erst dieser Hinweis lässt erkennen, dass es sich um ein Kondom handeln soll.
Genau, ich finde auch, man kann das eigentlich gar nicht erkennen. Nur die Schrift darunter weist echt drauf hin. Ne? Mhm. Aber die Marke hat mir so gut gefallen, dann musste ich die gleich über eBay kaufen, habe sie gerahmt und die hängt bei mir an der Wand. Ja.
Wunderbar.
Ich lieb's auch sehr. Und lustig, dass sich die aufgebrachten Schweizer BürgerInnen da so echauffiert haben. Also die sahen wirklich die Moral gefährdet.
Ja, da würde es mich schon wundern nehmen, ob das heute auch noch so wäre.
Vielleicht ein paar.
Hm? Ja.
Es gibt auch einen Kinofilm über Niki de Saint-Phalle. Man hat ihr wirklich interessantes Leben verfilmt, ist im Frühjahr 2025 erschienen. Wenn ihr die Chance habt, den zu sehen, lohnt sich bestimmt.
Ja, ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen, aber es steht auch auf meiner Bucketlist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden und möchtet ihr mehr über Niki de Saint-Phalle erfahren? Alle Angaben dazu findet ihr in den Shownotes.
Ja, es war so eine tolle Künstlerin und die Vielfalt von Niki de Saint-Phalles Oeuvre ist wirklich enorm. Und ihr unermüdlicher Einsatz für feministische Unabhängigkeit und auch ihr politisches Engagement, das ist einfach nur zu bewundern. Toll, dass wir eine ganze Folge über sie gemacht haben.
Absolut. Und immer wieder ist es faszinierend zu sehen, wie sehr sie mit ihren künstlerischen Darstellungen den Zustand der Welt abbildet, finde ich. Also sie kritisiert und hinterfragt. Das ist ja eigentlich auch, was Kunst ausmacht.
Absolut, finde ich auch. Und hier kann man auch nochmal voller Inbrunst sagen, Kunst entsteht immer im Kontext.
Ja, ein tolles Schlusswort, Britta. Oh,
danke. Ich danke dir, Saskia, für unsere 21. Folge. Es war wie immer sehr schön mit dir.
Ich danke dir auch und es war super schön mit dir und nun wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen wunderschönen Tag und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und empfiehlt uns weiter an eure Freunde und Kollegen, die auch gerne Kunst auf die Ohren haben möchten.
Genau, macht bitte, wenn ihr Lust habt, 5 Sterne.
Genau, danke vielmals, tschüss.
Danke, ciao. Kunst und knackig.
Der Podcast über Kunst und Kultur
mit Britta Kadolski
und Saskia Wolf.